Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr und lese uns den Predigttext vor. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, das berühmte Kapitel über die Liebe, und dann noch der Vers 16 aus dem letzten Kapitel, wo es 14, wo es um die Jahreslosung geht. 1. Korinther Kapitel 13. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und Paulus beendet dann, könnte man sagen, diesen ersten Korintherbrief mit der Aufforderung in Kapitel 16, Vers 14: Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich werde nicht ab sofort vor meinem Computer die Predigten halten. Nur mal heute. Weil das ausgedruckte Manuskript liegt zu Hause. Ja, was ist das Schönste, was ist das Wichtigste im Leben? Was ist das Wichtigste im Leben? Liebe, dass man geliebt wird und dass man andere liebt, dass man sozusagen mit anderen in Liebe verbunden ist. Das ist das Schönste und Wichtigste im Leben. Nicht Gesundheit, nicht Freiheit, noch nicht mal Gerechtigkeit, sondern lieben und geliebt werden. wenn wir mit Liebe, in Liebe mit anderen verbunden sind, dann wird uns das gar nicht so deutlich. Aber die, die viel alleine sind, oder die, die Streit und Spannung im Leben, vielleicht sogar in der eigenen Familie haben, die wissen ganz genau, was das bedeutet. Denn wenn man einsam ist und wenn man Streit hat im Leben, da können die schönsten Gaben, die man sonst so hat oder bekommt, die schönsten Dinge, ja, einen nur wenig erfreuen. Andersherum, wenn man in Liebe mit anderen verbunden ist, können die größten Probleme kommen und die führen letztlich nur dazu, dass man noch mehr in Liebe verbunden ist. Man kann sie bewältigen, weil man steht ja zusammen mit anderen, tief verbunden. Und darum endet Paulus diesen ersten Korintherbrief, in dem es um so viele Probleme ging, um so viele auch verschiedene gute Gaben ging, die Gott gibt, mit der Aufforderung, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Wahre Liebe, davon redet Paulus hier, also von dieser Agape-Liebe, eine Liebe, die aktiv ist, die sich hingibt, die aufopferungsbereit ist. Diese Liebe zueinander zu haben, mit anderen in dieser Liebe verbunden zu sein, das ist einfach herrlich. Das ist stärkend. Das ist wunderbar. Und trotzdem, obwohl das alles so herrlich ist, ihr wisst das, fällt uns diese Liebe, diese hingebende Liebe, oft sehr schwer. Und letztlich fehlt es uns dann an dieser Liebe. Warum ist das eigentlich so? Warum fällt uns das so schwer, obwohl wir doch wissen, es ist so gut? Ich glaube, es liegt daran, weil uns diese Liebe viel kostet. Ja, diese Beschreibung der Liebe, die ich euch heute vorgelesen habe, die Liebe ist geduldig, langmütig und so weiter und so fort, das sind in der deutschen Bibel sehr mehr oder weniger Adjektive, aber im Griechischen sind das alles Verben, alles Tätigkeitsworte. Also diese Liebe ist aktiv. Sie fordert Hingabe. Und wer sich anderen Menschen hingibt, das heißt, wer auch anderen Anteil gibt an seinem eigenen Leben, an seinem eigenen Gefühl, an seinem eigenen Inneren, da wissen wir, das kostet ja nicht nur Überwindung, das macht man nicht einfach so zu jedem, das macht einen vor allen Dingen verletzlich. Und oft entfernt man dann Enttäuschungen. Ich baute eine Mauer um mein Herz, keine Love-Stories mehr und auch keinen Schmerz. Wer hat das gesungen? Udo Lindenberg. Ne? Genau. Dann lieber keine Liebe mehr, weil das verletzt mich am Ende nur viel zu sehr. Und darum suchen wir dann eben die Erfüllung, die wir ja brauchen, in anderen Dingen. Unser Glück, unseren Trost lieber in anderen Dingen. Was gibt es denn noch, was mir das geben könnte, neben der Liebe, die so schwer ist? Ja, Anerkennung oder gutes Aussehen oder luxuriöses Leben, gut essen, gut trinken. Wir können das natürlich auch fromm ausdrücken, ja. Viel Wissen, eine gute, ausgeprägte Dogmatik, die ich mir zugelegt habe als Christ. Engagement, gute Werke. Pflichterfüllung, ein vorbildliches Leben. Auch dadurch kann ich versuchen, Erfüllung zu bekommen. Ich mache immer alles richtig. Und die Liebe, die fristet dann eben so ein Schattendasein. Sie spielt natürlich eine Rolle in unserem Leben, aber sie müsste der Regisseur unseres Lebens sein. Kurz vor dieser Aufforderung, lasst alles bei euch in Liebe geschehen, sagt Paulus auch noch mal ein paar andere wichtige Dinge. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, alles wichtige Dinge. Aber lasst alles unter euch in Liebe geschehen. Und hier im Hohelied der Liebe geht es ja auch so los. Ja? Besondere Begabungen, die du vielleicht hast, sind kein Ersatz für Liebe. Ja, wenn ich alle Sprachen könnte. Richtige Lehre ist kein Ersatz für Liebe. Wenn ich alle Geheimnisse wüsste, auch fromme Taten sind kein Ersatz für Liebe, wenn ich alle meine Habe austeilte. Nichts ist Ersatz für Liebe. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Und darum sagt Paulus, lasst alles in Liebe geschehen. Und dieses Wörtchen alle, das ist das Herausfordernde hier. Und es spielt eben auch dann eine herausragende Rolle in der Beschreibung der Liebe. Ja, 1. Korinther 13, Vers 7. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie erhofft alles, sie erduldet alles. Sie ist unerschöpflich, sie soll unerschöpflich sein. Wahre Liebe ist unerschöpflich. Das ist mein erster Punkt. Trotzdem meint Paulus wirklich alles. Was meint er damit? Ja? Vorher in der Beschreibung der Liebe hat Paulus ja auch ziemlich deutlich gesagt, dass Liebe nicht alles hinnimmt, nicht alles will, nicht alles zulässt. Also wir müssen das alles ein bisschen einschränken oder beziehungsweise müssen verstehen, Paulus meint es hier rhetorisch. Also Liebe freut sich zum Beispiel nicht an der Wahrheit. Liebe freut sich an der Wahrheit, ja, sie erträgt, glaubt, hofft und duldet darum keine Lüge. Oder falsche Lehre oder sonst etwas, was Gott nicht gefällt oder was nicht von Gott kommt. Also es ist so eine rhetorische Zuspitzung, um uns eben diese Unerschöpflichkeit der Liebe vor Augen zu malen. Liebe ist unerschöpflich. Das Erste, was er hier sagt, ist, Liebe erträgt alles. Liebe erträgt alles. Wenn wir das so hören, dann könnten wir vielleicht daran denken, boah, du musst halt alles hinnehmen, alles ertragen, egal was der andere macht. Du darfst nie was sagen. Das ist damit nicht gemeint. Wir können das Wort übersetzen mit zwei Möglichkeiten, mit bedecken oder unterstützen. In manchen Bibeln steht vielleicht sogar, Liebe deckt alles zu. Das ist eben auch eine Übersetzungsmöglichkeit ist. Wenn man jetzt bedecken und unterstützen zusammennimmt, dann könnte man sagen, beschützen. Was heißt das also? Wenn man den anderen, beziehungsweise das, was der andere tut, sagt oder sagt, erträgt, dann bedeutet das nicht, dass man jegliche Sünde hinzunehmen hat. Dass man vielleicht sogar noch einen Schutzraum bildet, in dem der andere dann Trost weiter sündigen kann. Das heißt es nicht, sondern es heißt, man will den Sünder helfen, man will ihn beschützen vor Sünde. Also man versucht in Liebe den Sünder zu korrigieren, ohne ihn vor anderen bloßzustellen. Liebe tratscht nicht, sie hört auch nicht auf Tratsch und Klatsch. Sie deckt Fehler so zu, dass sie keinen weiteren Schaden anrichten. Das ist hier damit gemeint. Zum Beispiel eben mit diesem Tratschen, mit diesem über andere Sprechen. Uns fällt es so leicht, mit anderen über Fehler und Sünder Dritter zu sprechen. Das ist manchmal so eine richtige Befreiung. Endlich können wir mal mit jemand über all das Schlimme reden, was eine Person getan hat. Warum fällt uns das so leicht? Vielleicht, weil es uns so schwer fällt, mit betroffenen Personen direkt selber über Probleme zu sprechen. Nun, wenn wir über Dritte sprechen, dann sollten wir nicht ihre Fehler herausposaunen, sondern zudecken. Das ist hier gemeint. Zudecken. In Sprüchen steht, Hass erregt Streit, aber Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Also Liebe entschuldigt und verteidigt den anderen. Sie ist bereit, die Fehler des anderen mitzutragen, auch ihre Konsequenzen mitzutragen und trotzdem vergebungsbereit zu sein und bereit sein zu helfen. Ja, das wird jetzt in den nächsten Beschreibungen ausgedrückt. Sie hört nicht auf, wahre Liebe hört nicht auf zu hoffen und zu glauben. Ja, die Liebe glaubt alles. Die Frage hier stellt sich jetzt, ist der Glaube an die Person gemeint, dass sozusagen wahre Liebe nie aufhört, einer Person zu vertrauen, egal was passiert? Oder ist das der Glaube an Gott gemeint bezüglich dieser Person? Also wie meine ich das? Unser Vertrauen in andere Menschen wird ja nun mal durch Sünden, durch Vertrauensbrüche verletzt und ist dann halt gestört. Und je nachdem, wie groß der Vertrauensbruch war, desto schwerer ist es dann nachher wieder, Vertrauen zu bekommen zueinander. Ihr wisst, dass das so ist. Ja? Wenn es einen Vertrauensbruch gab, das ist schon heftig. Nun, wir sollen Sünden vergeben. Aber vergeben heißt nicht gleich, dass man sich auch wieder vertraut. Vertrauen muss verdient werden. Das sagt die Bibel auch. Darum denke ich, dass es hier eben nicht in erster Linie um das Vertrauen zu einem Menschen geht, sondern hier geht es um das Vertrauen zu Gott. Also, was heißt es? Mag der andere uns noch so sehr verletzt haben? Wahre Liebe vertraut darauf, dass Gott ihn nicht loslässt. Wahre Liebe glaubt daran, dass es immer noch zu einer Änderung, zu einer Besserung kommen kann. Ich kann ihm jetzt gerade nicht vertrauen, weil er mich wiederum verletzt hat, ja? Aber ich vertraue auf Gott, dass Gott diesen Menschen verändern kann, zur wahren Umkehr bringen kann. Und weil ich auf Gott vertraue, dass er diesen Menschen ändern kann, halte ich an diesen Menschen fest. Schreib ihn nicht ab. Liebe weigert sich, das Versagen eines Menschen als endgültig zu sehen, weil es für Gott keinen hoffnungslosen Fall gibt. Liebe hofft alles. Ja, das ist das Nächste. Liebe hofft alles. Das Vertrauen in einen anderen mag zerstört sein, aber wir dürfen immer noch von ganzem Herzen für ihn hoffen. Und wisst ihr, es gibt halt einen Unterschied, ob man jemanden nicht mehr vertraut ohne oder mit Hoffnung. Im ersten Fall, wenn ich einem nicht mehr vertraue ohne Hoffnung, dann ist die Sache für mich gelaufen. Und diesen Fall gibt es für die wahre Liebe nicht. Im zweiten Fall hörst du nicht auf zu hoffen. Und darum hörst du auch nicht auf, zum Beispiel für den anderen zu beten. Diese Hoffnung, die wir haben sollen. Das haben ja manchmal sogar Hunde. Oder vielleicht sogar vor allem Hunde. Ja? Ihr kennt ja solche Storys, das Herrchen ist gestorben, ne? Das Hündchen hat ihn aber immer von der Bushaltestelle abgeholt und so läuft das Hündchen jeden Tag wieder zur Bushaltestelle in der Hoffnung, dass Herrchen kommt. Wenn es gestorben ist, das Herrchen, dann kann das natürlich nicht mehr passieren, aber ich hatte mal so einen Freund, den habe ich in Afrika kennengelernt, der war ein Österreicher und er musste flüchten. Nach Afrika, also mal umgedreht als das, was wir heute so kennen, weil damals gab es die Wehrpflicht in Österreich, er wollte nicht, er wurde eingezogen und dann wollten sie ihn holen, ins Gefängnis bringen und er ist geflüchtet nach Afrika und hat seinen Hund bei seiner Familie zurückgelassen. Über 7 Jahre später ist er zurückgekehrt und der Hund kam ihm vom Bauernhof entgegengerannt, um ihn zu begrüßen und am nächsten Tag ist der Hund gestorben. So sehr hat der Hund quasi noch den Tod rausgeschoben, weil er Hoffnung hatte, sein Herrchen noch mal zu sehen. Ich meine, wenn ein Hund solche Hoffnung haben kann, wie viel mehr sollten wir hoffen, die wir Gottes Kraft kennengelernt haben, in der Bibel, im Evangelium, im eigenen Leben. Wenn du Hoffnung für einen Menschen hast, dann hat das ganz großen Einfluss auf die Art und Weise, wie du mit den Menschen umgehst. Wenn du die Hoffnung für ihn aufgegeben hast, hat es auch Einfluss. Und darum kommt jetzt hier als letztes mit diesem alles, ja, die Liebe erduldet alles. Die Liebe erduldet alles. Erdulden ist ein militärischer Ausdruck. Der kommt also aus der Armee. Wenn eine Armee oder eine Einheit oder ein Soldat eine entscheidende Position behauptet, koste es, was es wolle, um zum Beispiel den Abzug der anderen Soldaten zu ermöglichen. Jede Bedrängnis, jedes Leiden, jeder Verlust wird ertragen, um hier diese Position zu behaupten, um Stand zu halten. Das ist damit gemeint, erdulden. ich erdulde, um diese Position zu behalten. Und so wie das manchmal im Gefecht strategisch wichtig ist, so ist das Erdulden in der Liebe von größter Bedeutung. Wir sehen das an Stephanus. Er glaubte und er hoffte. So sehr, dass selbst als die Steine von seinen Feinden ihm ins Gesicht geschleudert wurden, er nicht aufgehört hat, zu glauben und zu hoffen. Und mit dem Gebet auf den Lippen gestorben ist: Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Liebe erduldet, das heißt letztlich nichts anderes, als dass wahre Liebe nicht aufhört zu lieben. Unerschöpflich. Nun, die Realität ist ganz oft, jedenfalls in meinem Leben, gerade gegenüber Glaubensgeschwistern oder gegenüber engeren Familienangehörigen, fehlt es oft an Liebe, beziehungsweise an dieser geduldiger, erduldenden Liebe, weil wir bestimmte Erwartungen haben. Ja? Der ist doch Ältester, der ist doch Pastor, also der muss doch, ne? Ich habe gewisse Erwartungen an ihn oder auch zu den anderen. Sag mal, die haben doch alles letzte Mal diese Predigt mitgehört. Und wie verhalten die sich jetzt? Das war doch wie für ihn zugeschnitten. Da könnte doch auch mal an mich denken. Oder wie kann der das nur sagen, wo er genau weiß, wo ich doch genau mit ihm darüber geredet habe und so weiter. Wir haben unheimlich viele Erwartungen und Anforderungen, gerade an die, mit denen wir eng verbunden sind. Nicht Geduld, sondern Erwartung. Und Jesus hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Jesus liebt uns jetzt, jeden Tag, obwohl wir immer wieder gegen ihn sündigen. Er hat uns so sehr geliebt, dass er die größte Erniedrigung auf sich genommen hat. Dass er alles für uns gegeben hat. Dass er das erduldet hat, was man überhaupt nur erdulden kann, nämlich die Strafe für Sünde, die wir verdient haben. Die hat er auf sich genommen, er duldet, um unsere Sünden zuzudecken. Um aus uns hoffnungslosen Fällen Kinder der Verheißung zu machen, Menschen, die mit Liebe gefüllt sind. Und das für immer und ewig. Ja, die Liebe hört niemals auf. Aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Seines Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Das ist mein zweiter Punkt. Die Liebe ist unvergänglich. Unvergänglich. Andere Dinge, andere Gaben werden aufhören. Warum? Weil sie dann keine Bedeutung mehr haben werden. Drei Gaben, die den Korinthern jetzt eben ganz, ganz, ganz wichtig waren, so übernatürliche Begabungen, erwähnt Paulus ja hier immer wieder, ne? So Zungenrede, Prophetie und solche Sachen. Die haben die Korinther als ein Zeichen von Reife, die ein Zeichen des Himmlischen gesehen. Ja, wir haben diese übernatürlichen Gaben, wir sind quasi schon wie im Himmel, wenn wir nur das haben. Und wir mögen vielleicht andere Gaben einführen, andere Begabungen, die ein Mensch haben kann, wo wir sehen können, wow, was der schon kann oder wie der wirkt. Aber Paulus sagt, all diese Gaben, wenn sie ihre Bedeutung erfüllt haben, werden sie aufhören. Und es ist vorbei. Es ist wie mit einer Blüte. Einer Blüte an einem schönen Strauch oder Baum. Diese Blüten sind wunderschön. Sie sind vor allen Dingen nützlich, sie sind wichtig, aber sie haben eine Bedeutung. Es geht darum bei der Blüte, dass die Frucht bestäubt wird. Wenn sie diese Bedeutung erfüllt hat, dann vergeht die Blüte. So schön sie war, sie vergeht. Gaben der Erkenntnis, der Prophetie, der Sprachen und was auch immer wir noch für Gaben hier einfügen möchten, sie werden aufhören, weil sie irgendwann unnötig sind. Sie werden nicht perfektioniert vollendet, sondern wenn das Vollkommene kommt, dann werden sie aufhören. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, wird das Stückwerk weggetan. Was ist denn das Vollkommene? Was kommt denn dann? Hier ist die Zeit gemeint, die mit dem zweiten Kommen Christi anbricht. Das Himmelreich, also der Himmel, die neue Erde, neuer Himmel. Das wird im Vers 12 deutlich, wo Paulus sagt, wir werden Gott erkennen, wie er uns bereits erkannt hat. Und das werden wir, wenn wir bei ihm sind. Gott kennt uns jetzt natürlich schon durch und durch, er kennt uns besser als wir selbst. Und in diesem Erkennen, dass Gott uns erkennt, ist die Liebe mit eingeschlossen. Das meint zu lieben. Wer wirklich jemand, wenn Gott uns erkennt, dann liebt er uns. Wenn wir wirklich Gott erkennen, dann lieben wir ihn. Aber erst wenn wir im Himmel sind, werden wir Gott ganz und gar erkennen und ihn dann auch ganz und gar lieben. Als ich ein Unmündiger war, schreibt Paulus weiter, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger, urteilte wie ein Unmündiger, also wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehörte. Also es ist jetzt kein Zufall, dass Paulus jetzt als Beispiel über Sprache redet, weil die Korinther sich ja so viel auf Sprache einbildeten, auf ihre Zungensprache und so weiter. Und er sagt, ja, als ich Kind war, dann habe ich geredet wie ein Kind und gedacht wie ein Kind. Völlig normal. Aber dann bin ich irgendwann erwachsen geworden, dann musste ich das ablegen. Ja, wenn Kinder reden, sprechen lernen, das ist doch einfach herrlich, oder? Zuckersüß. Ne? Wir berichtigen unsere Kinder nicht. Wir wollen gar nicht, dass sie richtig sprechen, weil es so süß ist, wenn sie so falsch reden. Ne? Aber irgendwann fangen wir doch damit an. Weil es wäre schlecht, wenn die immer noch so reden, wenn sie erwachsen sind. Das ist dann nicht mehr süß. Also was Paulus uns sagt, ist, es gibt eine Zeit, in der gewisse Dinge angemessen sind, aber es kommt eine Zeit, in der sie nicht mehr angemessen sind. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Die Erkenntnis, die wir jetzt haben, die kann noch so groß sein. Sie ist nicht direkt, sie ist nicht vollkommen. Sie ist halt wie in einem Spiegel. Wir sehen nur eine Reflexion, eine Abbildung. Einige von unseren Geschwistern waren ja jetzt über die Tage in Skandinavien, also fast schon am Nordpol. Und ich habe mal nachgefragt, ja, einer hat mir dann ein Foto zugeschickt von einem Nordlicht. Wahnsinn, oder? Also Nordlicht, das sieht aus wie Fantasy, oder? Es ist wirklich spektakulär. Und was hat sie mir dazu geschrieben? In Wirklichkeit 1000-mal schöner. 1000-mal schöner. So ist das. Wir haben die Bibel voller Visionen, rätselhafter Bilder von der kommenden Welt, von der Veränderung, von der Wiederkunft Jesu. Schöne Bilder. Eine Welt, die uns in der Bibel gezeigt wird, ja, im Himmel, ohne Sünde, ohne Streit, ohne Krieg. Herrlich. Wir können von diesen Bildern lernen, aber sie können uns nicht den vollen Einblick geben. Viele Dinge, die Gott uns in dieser Welt gibt, die sind eben nur Wegweiser in den Himmel, aber nicht der Himmel selbst. Anders ist es mit der Liebe. Das ist das Entscheidende. Sie ist nicht nur ein Wegweiser an den Himmel. Sie wird einmal den Himmel erfüllen. Ja, man fragt sich, wie wird es im Himmel sein? Wie wird es im Himmel sein? Herrlich, ja, irgendwie muss es herrlich werden, wunderbar, ja. Warum ist es denn dort so herrlich und wunderbar? Weil wir dort alle in Liebe miteinander verbunden sind, ohne Sünde, ohne Streit, ohne allem, was dann die Liebe stört. Deshalb ist der Himmel so wunderbar. Wir sind mit Gott verbunden, der Liebe ist. Liebe war der Anfang unseres neuen Lebens, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und sie ist das Ziel, sie wird niemals aufhören, weil Gott niemals aufhört zu lieben, weil Gott niemals aufhört, Gott zu sein. Mit Gott und mit Gottes Kindern in Liebe zu leben, das ist unser Ziel. Das ist das, was die kommende Herrlichkeit den Himmel prägen wird, was uns völlig erfüllen wird, was bewirken wird, dass wir voller Freude und Glück sein werden. Nun, was kann es Besseres geben, als in diesem Leben schon diese Liebe auszuleben, nach dieser Liebe zu streben? Wenn Liebe das Ziel von allem ist, wenn Liebe so herrlich ist, dann lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Glaube und Hoffnung charakterisieren das Wesen der Kirche. Das soll uns prägen. Glaube und Hoffnung. Aber die Liebe ist größer, selbst als diese wichtigsten Werte und Tugenden des Christentums. Sie überragt das noch einmal. Deshalb lautet mein dritter Punkt, die Liebe ist unübertrefflich. Versteht ihr, durch Glauben werden wir gerettet, durch Glauben empfangen wir die Heilsgüter Jesu, durch Glauben sind wir mit Jesus verbunden. Durch Hoffnung leben wir im Glauben, halten an Christus fest und beharren im Glauben. Aber Glaube und Hoffnung ist auf Gott ausgerichtet, während die Liebe das Wesen Gottes selbst ist. Gott ist nicht Glaube, Gott ist nicht Hoffnung, Gott ist Liebe. Und seine Liebe ermöglicht Glauben und Hoffen. Sie schließt sie mit ein, denn Liebe glaubt alles und hofft alles. Gott gab uns seinen Sohn zu unserer Rettung nicht aus Glauben und auch nicht aus Hoffnung, sondern aus Liebe. Durch seine Liebe wurden wir gerettet. Und um ihn zu lieben und um seine Liebe in der Welt zu bezeugen, im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Wenn wir einander lieben, wenn wir diese Jahreslosung wird sich beherzigen, dann bleibt Gott in uns. Und deshalb stellt sich am Ende die Frage, ja, wie können wir so lieben? Denn wir haben am Anfang gesehen, es fällt uns eben doch ganz schön schwer. Wie können wir so lieben? Das Kreuz von Jesus ist die größte Manifestation der Liebe Gottes in der Welt. Und von dort her werden wir mit dieser wahren Liebe erfüllt. Es ist nicht nur ein Bild, ein Vorbild, sondern es ist die Quelle der Liebe für uns. Was schreibt Paulus am Anfang des ersten Korintherbriefs? Denn das Wort vom Kreuz, also die frohe Botschaft, das Evangelium, ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. In diesem Wort vom Kreuz, in dieser Botschaft steckt also eine Kraft, die uns wirklich dazu bewegt, dazu treibt, wie es Klaus heute gesagt hat, zu lieben. Warum ist das so? Weil wir durch Jesu Werk am Kreuz Vergebung unserer Schuld erfahren. Weil wir durch das, was Christus dort getan hat, befreit werden von den Lasten, die auf uns liegen. Befreit werden von dem, was uns eben verhindert, behindert, wirklich lieben zu können. Wir sind im Angesicht Gottes geschaffen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind geschaffen zu lieben. Aber wir können es nicht, weil wir Sünder sind. Von Sünde befreit uns Christus. Ein Strafgefangener, der wegen eines Eifersuchtsmordes zum Tod verurteilt wurde, der hat also jemand umgebracht, der anscheinend dieselbe Frau verliebt war wie er, aus Eifersucht jemand umgebracht. Der wurde dann doch begnadigt zu 15 Jahren Zuchthaus. Und dann irgendwann kam der Tag, als er entlassen werden sollte. Und er ist dort im Gefängnis immer zum Gottesdienst, zur Bibelstunde gegangen. Und kurz bevor er entlassen wurde, wollte er in der Bibelstunde nochmal was loswerden. Über ein Erlebnis, was er hatte, ein paar Jahre vorher. Da war er nämlich im Urlaub. Er durfte eine Woche Urlaub machen von seiner Haft. Und diese Woche hat er genutzt, um den Vater des Ermordeten zu besuchen. Und er sagte dann: Was zwischen uns beiden gesprochen wurde, davon weiß keiner etwas. Wir werden es aber beide unser Leben lang nicht vergessen. Nur eins will ich hier sagen: Ich habe das Größte erfahren, was ein Mensch erfahren kann. Ich habe Vergebung gefunden. Aber nicht nur von Menschen, nein. Als ich nach einem Weihnachtsgottesdienst hier in der Strafanstalt in meine Zelle zurückkam, da wusste ich, auch Gott hat mir vergeben. Da wurde ich voll Freude und Frieden. Und wenn mich jemand fragen will, woher ich das weiß, wie das ist, dann kann ich nur antworten, beschreiben kann man das nicht. Aber wer es von euch kennt und hat, der weiß schon, was ich meine. Und wenn ihr mich fragt, wie man diesen Frieden bekommt, dann will ich euch nur einen Rat geben. Uns wird die Vergebung nur dann zuteil, wenn wir den Mut haben, die ganze Schuld auf uns zu nehmen. Scheut nicht davor zurück, denn das Größte im Leben ist doch die Vergebung der Schuld. Was hat Jesus der großen Sünderin gesagt, die ihm die Füße salbte, die seine Füße küsste? Warum hat sie sich so Jesus hingegeben? Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und wisst ihr was? Wir haben alle viel Sünde. Wir brauchen uns nicht hinstellen und sagen, wir sind ja nicht solche Mörder wie der hier. Wir sind alle voller Sünde. Wenn wir sie nur erkennen würden und zu Christus bringen würden. Wenn wir erkennen würden, dass das für ein Sumpf uns Christus herausgerettet hat, uns gereinigt hat, uns neue Kleider gegeben hat, uns in ein wunderbar neues Zuhause gesetzt hat, Freunde an die Seite gegeben, den Zugang zum Vater, himmlische Güter. Wenn wir nur erkennen würden, wie unerschöpflich, wie unvergänglich, wie unübertrefflich die Liebe Gottes zu uns ist. Ich glaube nicht, dass wir dann anderen Leuten noch Vorhaltung machen würden. Dass wir uns von ihnen in unserem Stolz verletzt fühlen würden. Dass wir uns von ihnen abwenden würden, sie aufgeben würden. Wer wirklich seine Schuld erkennt und die Liebe Gottes, der wird von dieser Liebe zur Liebe bewegt. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir können uns gut vorstellen, dass eine oder andere, vielleicht auch viele Dinge, aus Liebe für den anderen zu tun. Und wir versuchen das ja auch. Aber alles, alles aus Liebe tun, alles für dich zu tun, alles für den Nächsten zu tun. Ja, wenn wir ehrlich sind, alles, was wir tun oder vieles, was wir tun, das tun wir doch meistens für uns selbst. Alles, was du getan hast, lieber Herr Jesus, hast du für deinen Vater getan und für uns. Und wir haben es heute gehört, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir es schuldig, unseren Nächsten zu lieben. Aber dieses Alles, das ist uns unmöglich. Es ist noch nicht mal vorstellbar für uns. Immer nur hingegeben leben, immer nur das Wohl des anderen im Kopf zu haben, im Herzen zu haben. Ja, wie herrlich wäre das? Wie wäre für jeden gesorgt in einer Weise, die unübertrefflich ist? Und Herr Jesus, wir wissen, dass du hast uns in dieser Gemeinde zusammengestellt, damit wir füreinander sorgen, miteinander ermahnen, füreinander beten, uns helfen, uns ermutigen und trösten, aufeinander Acht haben, damit wir tatsächlich einander lieben. Und du sagst uns auch, dass du deinen Geist in unser Herz gegossen hast. Die Liebe hast du uns gegeben durch den Heiligen Geist. So bitten wir dich jetzt, nimm unsere Selbstsucht, unsere Launen, unsere Kälte in deinen Kreuzestod hinein und entzünde unsere Herzen durch deinen Geist zu wahrer Liebe. Amen.